ums Eck. Der Koblenz Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow.
Heute zu Gast bei Rund ums Eck Alexandra Klöckner, Manolito Röhr, Holger Friedrich und ich.
Und jetzt fragen sich alle, wer ist Holger Friedrich?
Ja, das bin ich und bin bisher eigentlich immer hinter den Kulissen mehr oder weniger gewesen. Bin beim Stefan angestellt und kam so auch ins Thema Rund ums Eck in den Podcast und kümmere mich ein bisschen um die Homepage, Schnitt des Podcasts. Generell ist Audio voll mein Ding und habe mich auch früher sehr oft mit Radio und habe auch sehr oft Mitschnitte gemacht von Sendungen früher und jetzt ist ja das Podcast-Thema praktisch die Fortsetzung davon und dementsprechend war ich immer schon interessiert, als Rund ums Eck auch angefangen hat.
Das heißt jetzt Mitschnitte?
Mitschnitte, ich habe einfach die Sendung aus dem Radio früher aufgenommen, um mir das später anzuhören, weil...
Achso, so zeitversetzt sozusagen.
Genau, zeitversetzt. Man musste ja praktisch früher, musste man ja dann entweder live dabei sein oder man hat sich eben aufgenommen. Da gab es ja noch keine Podcasts und ja.
Und wir dachten, es wäre schön, wenn Holger jetzt hier heute mit dabei sitzt. Wir wollen so ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Es ist ja allerhand passiert. Corona, wir wissen es alle. Wir hatten ganz spannende Gäste dieses Jahr und darüber wollen wir euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen in unsere Gedanken und uns, was wir so erlebt haben.
Ein bisschen behind the scenes.
Genau. Ja, anfangs haben wir ja nur alle zwei Wochen gesendet sozusagen. Ich habe 3 Podcasts gemacht in der Zeit, die ich über Videokonferenz aufgezeichnet habe, was ich ungern mache, wenn ich ehrlich bin, weil es einen riesen Unterschied macht, ob man dem Gast persönlich gegenüber sitzt oder sich da nur in den Bildschirm schaut. Es ging halt nicht anders. Das war ja die Zeit der Kontaktbeschränkungen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Ausgangssperren hatten wir ja sogar nachts, sowas, ne? Und die Leute waren auch froh, glaube ich, wenn sie einem nicht persönlich treffen mussten zu der Zeit. Die Gäste, hat man gemerkt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei meinen Gästen war das so. Und das ging eigentlich sehr schnell rum, dann so die ersten Monate des Jahres.
Hast du das als schwierig empfunden, die Leute so in der Ferne zu interviewen?
Es war erstmal technisch so eine Frage, kriegt man das hin? Das ging dann tatsächlich ganz gut. Du weißt ja nie, ob das Gegenüber eine stabile Internetverbindung hat, ob das nicht irgendwann mal abreißt, ob der Ton passt und so weiter. Aber das hat gut funktioniert. Man konnte sich auch ganz gut auf die Leute einlassen. 2 der Gäste, den Christoph Surges von der DBK, vom DICE und den Christian Altmaier hier von der Kommunalpolitik, ne? Die kannte ich ja schon ganz gut. Und einen Gast, den kannte ich gar nicht. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass ich ihn persönlich kennengelernt hätte. Den Alexander von Altenbockum. Das ist ein ganz spannender Typ. Der war schon in mehreren Quiz-Sendungen, die so auch Bekanntheitsgrad haben. Zum Beispiel auch bei Wer wird Millionär. Und da saß der auch in der Jury zuletzt auch immer, in dieser sogenannten Expertenjury von ehemaligen Gewinnern. Ja, der ist da so ein ausgefuchster Quiz-Kenner und hat da auch schon ordentlich was gewonnen. Also das war spannend, muss ich sagen.
Aber ich habe das so erlebt, dass viele sehr froh waren, mal aus ihrem Homeoffice oder von zu Hause wegzukommen und dann trotzdem ins DZK zu kommen. Also ich habe die Folgen eigentlich immer tatsächlich vor Ort aufgezeichnet, auch in dieser Zeit, und habe gemerkt, dass es wirklich denjenigen gut getan hat und mir persönlich auch. Ja? Dann haben wir uns hier getroffen, auf Abstand aufgezeichnet. Ihr seht ja, dass die Kabel dieses Equipments extrem lang sind. Das war also kein Problem, aber man hat sich getroffen und gesehen. Und wenn ich so zurückblicke, die erste Folge, die dieses Jahr erschienen ist, war mit Nadine Huss. Und tatsächlich saßen wir, wie auch jetzt, im TZK. Und das war toll. Wir konnten uns kaum trennen, glaube ich, so nach dem Gespräch würde das jeder wieder zu sich nach Hause fährt, weil man so froh war, mal jemanden in echt zu treffen. Wie hast du das erlebt, Manu?
Ja, das stimmt schon. Also ich habe ja keine einzige Folge irgendwie aus der Ferne aufgenommen. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich dann auch einfach mal länger ausgefallen bin mit einer Aufnahme, dass dann auch Leute einfach abgesagt haben, weil sie sich verdammt unsicher waren. Wie machen wir es jetzt? Und auch ich eigentlich eher der sehr vorsichtige Typ in dieser Pandemie bin. Aber natürlich, ob das jetzt Fotos oder Gespräche sind, du musst ja irgendwie eine Ebene aufbauen. Und ich stelle mir das verdammt schwierig vor, wenn du das, ob das jetzt Skype, FaceTime oder wenn du nur eine Audiospur hören würdest, wüsste ich nicht, ob ich das so gut hinbekommen könnte, als wenn ich vorm Mikrofon sitze und habe den Gesprächspartner mir gegenüber.
Also ich kann dir sagen, das Problem ist aber vor allem die Internetverbindung, wie Stefan vorhin gesagt hat. Ja, die muss eigentlich stabil sein und ich habe andere Gespräche digital aufgezeichnet für Print und so. Und wenn da die Verbindung nicht stimmt, also ist es wirklich problematisch. Und ich wohne in einem Dorf, Holger, du weißt, was ich meine. Wenn da kein schnelles Internet ist, ist man aufgeschmissen.
Ja, das ist in der Tat so. Aber für mich war das dann auch eine ganz gute Erfahrung, weil wir werden sicherlich auch mal Gäste haben mit Bezug zu Koblenz, die nicht mehr in Koblenz wohnen, wo es dann einfach auch unwirtschaftlich wäre, dass man denjenigen besucht. Also ich habe da jemanden in Kanada auf dem Schirm zum Beispiel, den ich sehr gerne hätte. Mal gucken, vielleicht klappt das ja. Ich will jetzt noch nicht verraten, wer. Manch einer kann sich das denken. Und dafür ist, glaube ich, schon gut, wenn man eine Übung hat, weil wenn du dann so einen hochkarätigen Gast hast, dann sollte natürlich tunlichst an der Technik nichts passieren. Und uns ist ja allen schon mal so ein bisschen was daneben gegangen. Ne? Was sehr schade war, Manu, du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Worauf Stefan gerade anspielt, ich hatte eine Aufnahme mit Johnny Mutante, der leider im Oktober verstorben ist. Wir haben uns so toll unterhalten, dass ich auch völlig den Blick vom Aufnahmegerät genommen habe und ja, irgendwo bei 40 Minuten, 45 Minuten war halt das Aufnahmegerät tot. Und wir haben uns knapp eine Stunde 40 unterhalten und also wirklich, das also emotionale Feuer ging auch wirklich erst dann los, als das Aufnahmegerät ausgeschaltet war. Und das ist dann verdammt ärgerlich. Und wenn man überlegt, dass wir dann so verblieben sind, dass wir einfach das nochmal irgendwie wiederholen wollten. Und gut, das geht halt jetzt nicht mehr. Ärgerlich, aber das sind halt so Lernphasen, die jeder, glaube ich, durchmacht, wenn man so einen Podcast hochzieht. Wie man auf sehr ärgerliche Weise sein Equipment kennenlernt.
Es ist, wir haben dieses Jahr einige Premieren erlebt. Also nicht nur kleine Pannen, eine Panne hatte ich auch, Manu, du weißt davon. Ich war an der neuen Hochschule in Koblenz, Gosanus Hochschule in der Altstadt und habe die Präsidentin Silja Graupe interviewt, mit ihr gesprochen. Das war ganz, ganz toll. Wir waren direkt drin im Gespräch und nach 10 Minuten stellte ich fest, dass ich nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt hatte. Dann mussten wir von vorne anfangen. Das ist natürlich auch blöd, aber es hat dann trotzdem auch weiter Spaß gemacht. Kein Wunder, sie hat auch ganz viel zu erzählen und sehr interessante Sachen. Und du hast sie dann auch fotografiert.
Ich habe sie dann auch fotografiert und ich muss jetzt schon so ein bisschen grinsen. Also gerade wenn das so, also da war es ja auch so, dass ich wusste, da ist nicht viel Zeit wirklich. Und ich kenne diese Frau nicht und ich habe sie ja auch nur auf Fotoaufnahmen im Internet gesehen und wusste nicht, worauf muss ich mich da überhaupt einstellen. Und ich habe meine Tochter mitgenommen, sollte so ein bisschen, ja, bisschen mithelfen einfach. Und dann hat sie mir die Hochschule gezeigt und ich hatte so eine Passage ihres Lebenslauf im Kopf. Und so weit auseinander ist man ja altersmäßig nicht. Und dann ist mir aufgefallen, während sie dann irgendwo in Afrika unterwegs war, stand ich in meinem Jugendzimmer und habe DJ Bobo gehört. Und genau das habe ich ihr erzählt. Und weil ich halt immer dann so ein bisschen den Brecher suche, dass man halt irgendwie auf einem Niveau miteinander kommunizieren kann, dass man das halt auch mit dem Fotografieren, dass es nicht so stockesteif ist. Und ich bin gegangen und dachte nur so, oh Gott, was hält diese Frau jetzt von dir? Ja? Aber ich glaube schon, dass man dann noch den meisten Leuten irgendwie in Erinnerung bleibt. Das war schon ganz lustig.
Ja, man ist schon auch dann aufgeregt. Ne? Hat Respekt vor dieser Person, die so viel schon geleistet hat im Leben, so viel erlebt hat und hohe Anerkennung genießt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich mache mir nur immer einen Kopf darüber, über was spreche ich denn mit der Person? Ja, also eine führende Ökonomin, die da richtig was auf dem Kasten hat, da brauchst du jetzt nicht kommen mit, ach, das ist jetzt aber schlechtes Wetter draußen, ja. Also du willst ja schon dich über irgendwas unterhalten.
Ja, sicher. Aber was ich spannend finde, du hattest deine Tochter dabei. Ich merke, wir binden unsere Kinder dann irgendwie mit ein, schon so langsam. Also meine Tochter war auch mal dabei. Sie hat nämlich bei der Peter Joppich-Folge hinter der Kamera gesessen und hat mir beim Filmen geholfen.
Ja, der Hintergrund bei mir war ganz einfach. Ich finde es einfach ganz schön, wenn sie mal Menschen kennenlernt. Ja, also die, in der Jugend, also bei ihr, ohne da jetzt zu viel zu erzählen, ne, sie liest ein bisschen in ihrer Freizeit und so, kommt aber nicht wirklich raus und Corona macht es ja jetzt auch nicht viel einfacher. Und hier, das ist ja eine ganz tolle Gelegenheit für sie, auch mal ganz spannende Menschen kennenzulernen. Wie sie das jetzt in ihrem Alter wahrnimmt, das weiß ich nicht. Unterhalten wir uns auch so gar nicht drüber. Aber wo hat denn ein Jugendlicher schon mal die Gelegenheit mal, ne, wie zum Beispiel deine Tochter, Peter Joppich, kennenzulernen und solche Sachen. Und das, also die Gelegenheit hatte ich früher nicht. Und warum sollte ich denn nicht sie dann einfach mit einbinden? Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, ich finde es auch spannend. Ich glaube, die hätten es manchmal lieber, die Jugendlichen, dass wir da bekannte YouTuber als also zu Gast haben bei uns. Aber das ist das eine. Unser Team wächst auch, zum Beispiel durch Holger. Vor allem durch Holger, der uns sehr unterstützt und immer mehr. Deshalb haben wir ihm gesagt, wir wollen, dass du unbedingt fester Bestandteil unseres Teams wirst. Holger.
Ja, bin noch da. Ich höre ganz gespannt zu.
Aber Radio, hast du ja eben schon gesagt, ist ja wirklich so dein Ding. Ne? Du hast ja auch schon oder machst das, glaube ich, noch für jemand Podcast und Radiosendung produziert, der jede Woche fast einen Reisebericht produziert. Ja?
Genau, da gibt es den Podcast Radioreise vom Alexander Tauscher, den habe ich mal kennengelernt und ja, der berichtet halt jede Woche über Reisedestinationen weltweit auch und den unterstütze ich halt auch bei der Homepage-Gestaltung und
ja, du machst viele Sachen, du interessierst dich sehr für das Thema Radio.
Genau, damit bin ich ja praktisch aufgewachsen. In der Zeit, da war noch beispielsweise Radio Luxemburg ganz groß und da habe ich so ein bisschen Feuer gefangen fürs Radio und generell aber auch dafür die Inhalte, nicht die Musik so, sondern wirklich was es an Sendungen gab, an Informationssendungen und habe da eben entsprechend auch oft Mitschnitte gemacht, damit man sich zeitversetzt anhören konnte. Ja, und dann ist natürlich jetzt das Thema Podcast halt die Weiterentwicklung sozusagen vom Radio. Das Radio ist ja mehr oder weniger bei vielen Stationen nur noch Musik. Und die wirklich interessanten Inhalte findet man eigentlich im Podcast-Bereich.
Ja, auf jeden Fall freuen wir uns, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank.
Und du kannst heute gerne auch diesen Außenblick mit einbringen, wenn du so, also quasi letztes Jahr, dieses Jahr, die Folgen gehört hast und auch bei einigen Gesprächen dabei warst.
Da könnten wir ja eigentlich direkt einen Anschluss finden, wenn wir mal auf das Jahr jetzt mal zurückgucken. Jeder hat ein paar spannende Gäste gehabt und hat ja auch die Gäste der anderen verfolgt. Stefan, fang du mal an. Welcher deiner Gäste hat dich denn nachhaltig beeindruckt? Oder vielleicht weniger der Gast, aber das Gespräch?
Es waren tatsächlich insbesondere auch in der zweiten Jahreshälfte sehr, sehr spannende Leute dabei. Besonders gut fand ich das Gespräch mit Volker Rapolda. Das hat mir unheimlich gut gefallen, weil der Volker einfach so eine Type ist. Ich hatte einen Facebook-Post von ihm gesehen, wo er, der schreibt ja meistens ganz spät nachts seine Posts, wahrscheinlich wenn bei ihm in der Bar dann irgendwie Ruhe einkehrt. Und das war ein sehr emotionaler Post, wo er geschildert hat, was ihn an Koblenz so fasziniert und warum er hier sozusagen sesshaft geworden ist, weil er vorher jemand war, der alle paar Jahre irgendwie wieder seine Sachen gepackt hat und weitergezogen ist. Und das fand ich so schön und das hat sich dann im Gespräch so fortgesetzt. Da war gleich eine tolle Ebene da zwischen uns, obwohl wir uns persönlich vorher nicht kannten. Und man merkte einfach, gut, das ist vielleicht auch bei ihm berufsbedingt, der hat unheimlich viel Empathie. Ne? Also der kann sich so toll in einen reinversetzen, der kann so toll von seinem Leben erzählen und von dem, was er so alles erlebt hat. Wir saßen bei ihm in der Speakeasy Bar. Ich wusste gar nicht vorher, dass es sowas in Koblenz gibt. Also eine geheime Bar sozusagen. Das war schon besonders, ja.
Das war für mich die Premiere, als Kamerafrau dabei zu sein quasi. Also nicht am Mikro zu sitzen, sondern die beiden aufzuzeichnen, zu filmen. Und man muss sich das vorstellen, man kommt dahin in diese wirklich dunkle Bar. Also Daddy O's kannte ich ja schon, kennen wahrscheinlich ganz viele in Koblenz. Aber die Speakeasy kannte ich auch nicht. Und das fand ich gut und auch tatsächlich, wie er erklärt, er nimmt einen richtig mit, man hört ihm zu und ich glaube, er hat auch eine Wahnsinns-Menschenkenntnis durch den Job. Ja, insofern war das auch für mich ein unvergessliches Gespräch.
Ja. Es war insgesamt halt schön, dass man mal auch ein bisschen so Material hatte, um mal zu zeigen, wie die Situation im Gespräch ist. Wir haben ja daraus dann so einen kleinen Trailer auch noch geschnitten. Das wäre schön, wenn wir das häufiger hätten. Es ist nur enorm aufwendig und es ist auch, glaube ich, nicht bei jedem Gast so passend, weil man merkt schon, wenn noch eine Kamera mitläuft, dann tut der ein oder andere sich schon schwer, sich zu öffnen. Das ist ein Unterschied, ob man nur spricht miteinander und aufzeichnet mit einem Mikro oder ob da eine Kamera läuft. Ja, du hast mich eben zu den Highlights gefragt und klar, dazu gehört dann schon noch der Thomas Anders. Da haben wir ja lange darauf hingearbeitet, dass das überhaupt funktioniert. Wir hatten ihn ganz am Anfang angefragt, vor über anderthalb Jahren, als wir anfingen. Und dann kam vom Management die Aussage, na, der hat also zu wenig Zeit und der würde euch schon unterstützen, aber im Augenblick passt es einfach nicht zeitlich, ne? Und dann haben wir lange Zeit in der Hinsicht auch nichts mehr gehört. Und dann habe ich über eine liebe Bekannte, Brigitte an der Stelle, herzliche Grüße und vielen Dank, habe ich da doch sehr schnell, weil sie sehr nah dran ist an ihm und seiner Frau, tatsächlich den Termin bekommen. Und auch da nochmal danke an Alexander, du warst dabei. Das ist immer total hilfreich, wenn jemand dabei ist und du musst dich um die Aufnahmetechnik nicht selbst kümmern, kannst dich aufs Gespräch konzentrieren. Deswegen ist es auch super, dass Holger jetzt im Team ist. Wir haben ja gestern auch mit Martin Fuchs aufgezeichnet. Und also mir hilft das immer sehr, wenn ich mich auf mein Thema konzentrieren kann, auf meinen Gast und muss nicht irgendwie auf den Rekorder schauen und so. Und mir ist ja auch schon mal das Gleiche passiert, was Alexander passiert ist damals letztes Jahr.
Nee, bei dir war es schlimmer, Stefan.
Ja, eben, ja. Ich hab's ja gar nicht mitbekommen, dass ich eben nicht aufzeichne. Ich hatte, glaube ich, den Knopf zweimal gedrückt. Einmal Aufzeichnung und einmal wieder Stopp. Und das nicht gemerkt, eineinhalb Stunden lang im angeregten Gespräch mit Oberbürgermeister David Langner. Und dann am Ende ja, sagte ich ihm, David, du musst jetzt sehr tapfer sein. Wir haben da nichts aufgezeichnet. Ich brauche jetzt einen neuen Termin. Da hat er schwer geschluckt und hat aber tatsächlich einen neuen Termin dann gemacht. Und der war dann, aber das war ja letztes Jahr schon lange her. Aber man sieht ja, du hast es ja damals auch mitbekommen. Und das, man ist nicht davor gefeit, dass einem sowas wieder passiert. Ne? Also die Tücken der Technik. Deswegen zu zweit, vier Augen sind einfach mehr als zwei und wenn man das hinbekommt zeitlich, ist das super.
Aber beim Thomas Anders war das auch toll, wir hatten ausnahmsweise auch einen Kameramann von TV Mittelrhein dabei.
Genau.
Und das fand ich lustig, da wirklich, was heißt lustig, es war einfach toll, so jemanden da zu haben, der war klasse, finde ich.
Genau.
Und das war gute Stimmung.
Ja. Ja, das war gut. Also an der Stelle vielen Dank an Bernd Schmellenkamp und Christian Opitz, die das uns ermöglicht haben. Das war tatsächlich gut, aber wir haben dann auch festgestellt, dass wir das nicht bei jedem Gespräch machen können. Mhm. Auch nicht seitens TV Mittelrhein, die haben die Ressourcen nicht dafür. Und es ist ja nicht damit getan, so ein Material aufzuzeichnen. Du musst es hinterher sichten, du musst es schneiden, du musst es verdichten. Das ist dann wahnsinnig aufwendig und das machen selbst die Profis nicht. Ich habe mit Philipp Westermeier vorher drüber gesprochen, der ist ja eigentlich ein Kumpel und wie er das macht und er sagte, boah, wenn ihr die Chance habt, macht das. Wir denken auch die ganze Zeit drüber nach, uns ist das zu aufwendig und das ist OMR und die haben hinten dran eine Riesenproduktion mit vielen, vielen Leuten. Ja. So.
Und in dem Fall war es auch schwer. Wir konnten das, wenn man da zum ersten Mal hinkommt, weiß man ja nicht, wie die Lichtverhältnisse sind.
Genau.
Und da mussten wir gegen das Licht aufnehmen, was sich auch als problematisch quasi herausgestellt hat. Aber toll war die Atmosphäre auch und wie locker Thomas Anders war, richtig?
Ja.
Total
Thomas
entspannt.
Ist ein Vollprofi und ein total netter Mensch,
ja.
Muss man einfach sagen. Der ist geerdet, ja. Der ist super.
Und dann natürlich auch der Bezug zum Regionalen, ja, bei Thomas Anders. Ja. Also ihr habt dann da gesessen, zeitweise wirklich wie so alte Kumpel, die sich dann über die Schulzeit über das Eichendorf-Gymnasium
unterhalten. Das war Zufall, dass er auch im Eichendorf war und ich ihn damals da gesehen hatte und was schön war, er ist halt tatsächlich auf diese Dinge eingegangen, mhm. Und zwar ehrlich eingegangen. Also nicht jetzt, dass er das vielleicht gemacht hat, um gut zu wirken, sondern du hast gemerkt, er ist dran interessiert. Es war wirklich ein Gespräch, ein Dialog. Und ja. Das war toll.
Und man muss dazu sagen, wir waren zwar dort bei ihm, aber Manu hat auch einen sehr starken Bezug dazu, zu Thomas Anders, richtig? Du hast ihn nicht nur fotografiert, sondern erzähl mal deine Story.
Also ich habe ja schon etwas länger an Thomas Anders rumgebuhlt, weil ich ihn eben porträtieren wollte. Und das Letzte, was ich eigentlich mache, wenn ich nicht weiterkomme, ist irgendwie also den Vitamin B-Bezug auspacken. Und ja, also uns verbindet da schon so ein bisschen. Mein Vater, der früher Taxifahrer war, hat da so Schnittmengen mit ihm gehabt. Und es gibt Fotos, wo ich inmitten von Modern Talking Alben sitze oder wo wir da zu Besuch waren, seinerzeit auf der Karthause. Und dann habe ich eine ganz lange E-Mail an ihn fertig gemacht und habe auch gesagt, also ich probiere es jetzt noch mal so und habe diese ganzen Fotos von früher beigepackt und auch die Geschichten, als wir seinerzeit mit seiner deutschen Dogge spazieren waren im Stadtwald und habe dann aber prompt von ihm selber dann Antwort bekommen und konnten dann auch direkt einen Termin zum Fotografieren machen. Das war ganz kurz vor dem ersten Lockdown. Das war also wirklich Glück, dass das noch funktioniert hat. Und wir haben nicht lange Bilder gemacht. Also es waren 5 Minuten. Und dann haben wir noch uns eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach privat unterhalten. Viel über meinen Vater nochmal und so Bezüge wieder. Lag ein Album von den No Angels, wo ich überhaupt nicht wusste, dass er da involviert war. Ja, also über Gott und die Welt gesprochen. Und das war schon eigentlich schöner als das eigentliche Fotografieren. Ja, es war so die Story dahinter.
Nach dem Thomas Anders haben wir dann eine Premiere gehabt, ne, Alexandra? Wir haben dann nämlich mal einen Gast gemeinsam interviewt. Mhm. Das war die Steffi Erlinghagen von der ABK. Und ich fand das sehr spannend als Format, dass man unterschiedliche Blickwinkel dann auch einnehmen kann. Ja? Also man spricht dann unterschiedliche Schwerpunkte an. Und ich glaube, die Steffi hat sich dabei sehr wohl gefühlt, ne? Von 2 Leuten gegenüber zu sitzen.
Ja, sie ist ja sowieso sehr locker, fit, hat viel drauf. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, sich mit ihr so zu unterhalten. Wir haben ja auch intensiver mit ihr zu tun gehabt. Und aus guten Gründen wollten wir die Folge zusammen aufzeichnen,
genau,
mit ihr.
Genau, weil sie ist ja eine große Förderin eigentlich des Podcasts. Ja. Geht es um die Plakataktion, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber das ist ein Stück weit auch ihr Verdienst und mit ihrer Idee gewesen.
Und es war auch schön, sie da vor Ort zu besuchen, in dieser tollen Location. Ja,
ja, ein Traumarbeitsplatz haben alle, die da bei der AWK arbeiten. Die sitzen da zurückgezogen in so einem parkähnlichen Gelände an der August-Horst-Straße. Ist toll, ne?
Ja, hätte ich gar nicht erwartet. Ich war zum ersten Mal dort.
Ich kannte es von früher, ja, aber man erwartet es wirklich nicht, wenn man es nicht kennt.
Ich stelle sie mir auch als eine tolle Chefin vor, muss ich sagen. Also absolut. Nicht, dass ich jetzt gerne eine Chefin hätte. Ich bin lieber meine eigene, aber ich weiß, dass die auch Verstärkung suchen aktuell und kann nur sagen, Leute, schaut mal auf die Seite, bewerbt euch.
Also Steffi ist mit Sicherheit super. Die hat viel begriffen, glaube ich, wie man heutzutage ein Unternehmen führt, weil sie ist ja Geschäftsführerin eines Unternehmensteils der AWK. Mhm. So, dann hatte ich, im Anschluss hatte ich dann den Lars Hennemann, neuen Chefredakteur der Rheinzeitung, was ich auch sehr schön fand, dass er da direkt zur Verfügung stand. Das war ja auch nicht selbstverständlich, da war ja sozusagen erst wenige Monate im Amt und hat sich gleich auch Zeit genommen, zeigt, dass wir, glaube ich, mittlerweile eine große Wertschätzung genießen, auch so eine gute Wahrnehmung haben. Und war auch ein sehr interessantes Gespräch, auch über Journalismus und über das, wo er mit der Rheinzeitung hin möchte und vielleicht auch muss, um sich zu verändern. Da ist, glaube ich, lange Zeit zu wenig passiert. Da merkte man eine Aufbruchsstimmung im Gespräch, also war wirklich zu spüren, und ich kenne ja von der Rheinzeitung auch einige und habe das auch vorher schon mitbekommen, dass da was in Bewegung gekommen ist. Sehr spannend, der Prozess.
Das ist eine meiner liebsten Folgen dieses Jahr, aber klar, ich interessiere mich ja auch für Journalismus und fand das ganz toll, unter anderem eben auch, dass Lars Hennemann sagte, Haltung gehört eigentlich nicht da rein. Das ist ein kritischer Punkt, man kann sich drüber streiten, fand ich aber gut.
Ja, Haltungsjournalismus ist ja so ein Thema, ne? Gerade jetzt hier, wenn du auf Corona kommst, aber das blenden wir jetzt hier mal aus. Ich glaube, dann sitzen wir morgen noch da. Mhm. Dann hatte ich noch sicherlich einen Highlight-Gast, auch wieder wir beide, ne? Alexandra, Andy Neumann.
Ja.
Und das war schon recht verrückt, weil über ihn bin ich zum ersten Mal direkt an dem Folgeabend der Flutkatastrophe oder Folgetag damit in Berührung bekommen, tatsächlich über Facebook, als noch gar nicht so klar war in den etablierten Medien, wie schlimm das tatsächlich geworden ist, also welche Ausmaße das angenommen hatte. Da sah ich einen Post von ihm. Wir sind schon seit 2015 sehr intensiv auf Facebook verbunden und hatten uns zwischenzeitlich auch persönlich mal besucht. Was ich nur nicht wusste, ist, dass er zwischenzeitlich aus der Grafschaft nach Ahrweiler gezogen war, 3 Jahre vorher dort gebaut hatte. Und halt, obwohl er 250 Meter von der A weg wohnt, voll betroffen war. Das hat er ja in seinem Buch auch eindrücklich geschildert. Das Wasser stieg da praktisch bis Unterkante erstes Obergeschoss. Bis Unterkante Erdgeschoss und war fast im ersten Obergeschoss, so war es. Und da habe ich dann sofort mitbekommen, was da tatsächlich passiert ist. Ja, und der hat es dann später in einem Buch verarbeitet, wozu ich ihn auch so ein bisschen bestärkt habe, mit anderen auch, weil seine Facebook-Posts waren immer sehr eindrücklich. Der hat wirklich eine tolle Art, das sehr plastisch zu schildern, sehr offen, sehr persönlich, emotional. Das kann er wunderbar. Und und dieses Buch ist mittlerweile ja tatsächlich auf Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste in der entsprechenden Kategorie. Und dass er uns dann das Interview dann zugesagt hat, war auch eine große Wertschätzung. Er hatte schon diverse andere Podcast-Anfragen, die er dann vorher abgelehnt hat dafür.
Hm. Also mich hat das Buch auch sehr beeindruckt. Er erzählt das in einer Sprache, in der er einfach Leserinnen und Leser mitnimmt. Und ich denke auch, dass das Hörbuch mit Sicherheit ganz toll geworden ist, das jetzt seit kurzem.
Er hat tatsächlich über Audible einen Vertrag bekommen, das Hörbuch auch einzusprechen. Und ich habe gestern mal kurz reingehört. Anfangs hatte ich ihm ja nicht zugetraut. Ich habe ihm auch persönlich gesagt, dass ich keine gute Idee halte, wenn Autoren ihre Bücher selbst einsprechen und keine Profisprecher sind. Aber das ist ja ein so persönliches Buch. Das kann auch niemand Drittes sprechen. Und er kann es auch wirklich toll.
Er kann es. Ja klar, wenn man die Podcast-Folge mit ihm hört, erkennt man das, glaube ich, direkt.
Ja.
Seine Stimme, seine Art, die Dinge zu erzählen, also auf jeden Fall.
Da war für mich also in diesem Jahr natürlich auch waren das die emotionalsten Momente des Jahres, da die erste Woche. Und das war schon einerseits natürlich furchtbar erschreckend, wenn man das gesehen hat, aber auf der anderen Seite auch, also mir hat es dieses Jahr unheimlich viel Kraft gegeben, das zu sehen, dass das noch möglich ist in Deutschland.
Dass Menschen sich so stark gegenseitig helfen,
ja. Ja, das war so mein Podcast-Jahr. Wie war denn deins, Manu?
Ja, man hat ja doch, es ist immer schwierig, da ja eine Auswahl zu treffen. Es sind ja alle Gäste auf ihre Art und Weise spannend. Und auch wenn ich da auf eure Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen gucke, ich stelle mir immer die Frage, wer hat mich denn so am nachhaltigsten beeindruckt, was dann gar nicht mal so viel mit der Person zu tun hat, sondern einfach vom Gesprächsinhalt. Und da war für mich die Bestatterin Linda ganz klar vorne, weil also ich selbst mag eigentlich gar nicht so sehr über das Thema Tod sprechen. Und sie hat es aber so verdammt empathisch gemacht und auch Sachen angesprochen, die so in ihrem Berufsleben als Bestatterin stattfinden, auch wie man es einfach auch den Angehörigen schön macht und wie wichtig es ist, dass man vielleicht als derjenige, der dann irgendwann mal aus dem Leben scheidet, schon den Verwandten Entscheidungen abnimmt in der Orga etc. Ja, also das war so viel, wo man dann tagelang noch drüber nachgedacht hat. Und das war allein deswegen ja einfach so eine Folge, die in Erinnerung geblieben ist.
Mir übrigens auch. Also ich fand das wirklich auch. Ich immer wieder, wenn ich gefragt werde, nenne ich auch diese Folge unter anderem. So als Referenz, wenn einer fragt, womit sollte ich denn mal einsteigen, ja, wenn ich einen Rundtext zum ersten Mal höre. Weil mich das auch nachhaltig beeindruckt hat. Und da gibt es noch eine ganz lustige Anekdote. Ich saß im Berbene mit meinem Sohn und beim Essen und da ist dann ein neuer Angestellter gewesen und wir kamen so ins Gespräch und was haben Sie vorher gemacht und so und sagte, ich war Bestatter. Und dann sagte ich, ja, wir hatten gerade bei Rund ums Eck auch ein tolles Gespräch von Manolito mit Linda, der Bestatterin. Dann sagte er, ja, ist meine Frau, die habe ich angelernt im Beruf. Und dann kam sie auch noch witzigerweise am selben Abend noch in dem Restaurant vorbei. Und so sind wir jetzt auch auf Facebook verbunden. Eine tolle Frau, ja. Linda ist super.
Und ansonsten schiele ich da eher zu euch beiden rüber. Also das Gespräch, was mir bei dir, Alexandra, am meisten haften geblieben ist, war mit Professor Dr. Graupe. Mhm. Einfach weil diese Themenwelt, die sie da so eröffnet hatte, und sie kann auch dieses Ganze, also die Ökonomie als solches, sehr, sehr plastisch darstellen und sehr, also auch sehr einfach rüberbringen. Ich hatte, damit so ein bisschen Gespräch beim Fotografieren entsteht, habe ich sie darum gebeten, meiner Tochter einfach mal zu erklären, was ist denn Ökonomie eigentlich? Und so hatte ich sie im Reden und konnte halt Bilder von ihr machen. Und in deinem Podcast sind so viele Feinheiten, auch wie sie so als Mensch unterwegs war. Das fand ich ganz, ganz spannend, die Frau auf dem Weg dann kennenzulernen. Und bei dir, Stefan, Volker Rapolder, den du eben schon angesprochen hattest, ich kannte ihn vorher nicht. Und ich bin auch so gar nicht in dieser Szene drin. Und das ist so ein Mensch, man ist da einfach kleben geblieben, weil der einfach so toll erzählt. Und man ist so, ob einen das interessiert hat oder nicht. Aber das war aufgrund dieser Menschlichkeit, die er da gebracht hat, war es auf jeden Fall, es ist hängen geblieben. Ne? Also das waren so meine persönlichen Highlights, wenn ich jetzt so ad hoc was sagen müsste dazu.
Was auch interessant ist, der ist ja weltweit bekannt in seinem Job als Barkeeper. Ne? Also den kennen in der Szene wirklich Leute in USA und keine Ahnung wo noch. Ne? Das ist schon irre. Also manchmal weiß man gar nicht, was man hier in Koblenz alles so für Juwele sozusagen hat. Auch jetzt die Frau Professor Graupe, ne? Eine hoch anerkannte Ökonomin, die jetzt hier nach Koblenz kommt mit der Cusanus Hochschule. Das ist großartig. Und dieser Studiengang, der Ökonomie und Ökologie zusammenbringen möchte und ganz anders funktioniert als die klassische Hochschule, finde ich mega spannend.
Ja. Wo es tatsächlich um Zukunftsgestaltung geht, ne?
Das ist ja auch so ein bisschen, was ich persönlich an unserem Projekt hier ganz, ganz spannend finde, dass wir in der Lage sind, ja auch Menschen einen Raum zu geben, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stattfinden, wo aber das Gesprächsthema oder die Person hochspannend sind. Also dass wir diese Freiheit einfach haben, weil wir an nichts gebunden sind, dass wir uns das aussuchen können, ob das jetzt der Geschäftsführer eines aufstrebenden Startups ist oder vielleicht die Pommespräterin von der Imbisshütte um die Ecke. Ja? Also das finde ich ganz toll, was wir da machen. Ja.
Und ich glaube, einige der Gäste können wir locker nochmal einladen und nach einiger Zeit fragen, wie sich das ein oder andere entwickelt hat. Und mit Sicherheit gehört auch Professor Dr. Graupe dazu.
Wo du das eben sagtest, also das Kontrastprogramm war bei mir, ich wollte unbedingt auch mal was zum Thema Studenten in der Pandemie machen, hatte aber gar keinen Zugang dazu. Und dann saß ich bei den Fraunhofstuben in Winningen beim Essen und da bediente halt eine junge Frau und die sagte mir, dass sie Studentin ist. Und dann habe ich sie spontan gefragt, ob sie denn Lust hat, weil sie schien mir von Anfang an da gut geeignet dafür, vor dem Mikrofon zu sprechen. Ob sie Lust hat, mal ihre Situation zu schildern, die Alison Servers. Und das hat sie dann sofort gemacht. Und das fand ich auch, das war auch eine sehr, sehr spannende Folge, weil da kamen einige Dinge zur Sprache, die mit Sicherheit hier an der Uni nicht so optimal laufen. Ne? Also auch nicht unabhängig von der Pandemie. Und da sollte man auch vielleicht nochmal nachbohren am Ende. Ja.
Mhm. Und Manu, zu deinen Folgen möchte ich noch gern was sagen. Anna-Henrich Strebe gehört zu meinen Lieblingsfolgen bei dir. Ist eine der letzten Folgen jetzt vor kurzem, ne?
Ja, also ich selbst habe das gar nicht so wahrgenommen. So manches kannte ich ja natürlich schon von ihr, weil wir uns persönlich kennen. Und ich glaube, das macht es auch da so ein bisschen aus, weil wir ja doch da ein bisschen verbundener sind. Und das hatte so einen natürlichen Gesprächsfluss einfach. Und wenn man sich so ihr gegenüber sitzt und auch Menschen, die sie nicht kennen, die merken erstmal, wie offen diese Frau ist. Aber man würde niemals abschätzen, dass sie in ihrem Alter doch schon so ein bisschen rumgekommen ist und Geschichten erzählen kann. Das überrascht einen so während dem Hören. Also das ist zumindest das Feedback, was ich von anderen Leuten bekommen habe. Das war dann schon ganz schön.
Ja, war schon beeindruckend mit Ende 20, was sie schon alles gemacht hat. Dann in Australien da Erdbeerplantage und dann ganz jung die Praxis, die Physiotherapiepraxis übernommen und wie offen sie auch über die Beziehungsprobleme mit ihrem Mann gesprochen hat, die entstanden sind, nachdem er in Afghanistan gewesen ist für die Bundeswehr. Mhm. Das sind so Highlights, wo du denkst, wow, was für ein Mut, ja, das auch so öffentlich zu diskutieren, weil das sind ja Probleme, die viele haben, aber viele reden da nicht drüber. Und
Also wenn ich jetzt meine Highlights von meinen Gästen nennen müsste, hätte ich wirklich ein Problem. Ich freue mich über alle diese Gespräche. Und hinter jedem Gespräch ist dann auch eine gewisse Story. Wenn ich das so durchgehe, Nadine Hoos, ich kann gar nicht glauben, dass das jetzt schon so lang her ist, ja? dass wir das im Januar aufgezeichnet haben oder dass es im Januar erschienen ist, die Folge. Erstaunlich, wie die Zeit vergeht und da das Gespräch über Kommunikation zwischen den Generationen, ich meine, das ist wichtig, ja? Das betrifft Unternehmen und auch im Privaten ist es ganz spannend überhaupt. Kerstin Orff-Lübbe, eine gute Freundin von mir, das war etwas Besonderes, da mal mit einer Freundin zu sprechen, sehr ungewöhnlich, ja. War auch eine spannende Erfahrung. Matthias Kollecker. Ja, der Lebensweg ist erstaunlich, finde ich. Ja, dieser Bruch im Leben. Ich meine, er ist aus der ehemaligen DDR in den Westen geflohen. Allein diese Story und sein ganzer Werdegang. Dann hat er ja als Bruder lange gelebt, viele Jahre verbracht, eben im geistlichen Bereich.
Im Kloster, sich, ne? Oder
wie, genau, ja.
Und dann ist er wieder...
Bei den barmherzigen raus, ne? Brüdern, genau, und baut sich jetzt das Leben so ein bisschen anders auf. Man verbindet ihn, glaube ich, das finde ich ganz toll. Wir sind, glaube ich, alle immer noch stehen in Kontakt zu unseren Gästen, oder? Und bei Matthias Kollecker ist das so, der ist auch auf Instagram sehr aktiv und für mich ist das der Räufel-Cortado-Mann.
Also ja, der Feierabend-Cortado.
Ja. Genau. Ich wusste bis dahin nicht, dass es bei Räufel-Cortado gibt. Ja,
und
ich,
genau.
Das ist einer meiner Lieblingskaffeesorten aus Mallorca.
Ja. Und dann hast du das bei Räufel auch mal probiert, oder?
Klar, natürlich.
Ja. Und alles wegen Matthias, also schon erstaunlich, ne?
Das Schöne ist, man ohne dich jetzt da mit deinen Gästen unterbrechen zu wollen, aber man kriegt einfach viel mehr mit, was hier in Koblenz alles tatsächlich so stattfindet, weil es für spannende Leute es gibt. Und jeder Gast hat ja auch so seine persönlichen Vorlieben, was Koblenz angeht. Und da ist immer wieder was Neues dabei.
Ja.
Und ich dachte, ich kenne Koblenz gut.
Und da wären wir schon beim nächsten Gast. Das war Andreas Hartkorn. Viele haben mich darauf angesprochen und gesagt, Hartkorn-Gewürze kommt aus Koblenz.
Ja.
Erstaunlich, ne? Und ein total spannendes Unternehmen, auch da vor Ort zu sein, in diesem Gebäude, wie sie das alles nach New Work schon gestaltet haben. Total klasse. Fand ich toll.
Ja, kann man nur empfehlen, die Folge, was tatsächlich Mitarbeiterführung New Work und diese Themen angeht, das haben die, wenn es denn so stimmt, wovon wir mal ausgehen, perfekt umgesetzt.
Und Unternehmensübergabe, ne?
Mhm.
Das ist auch so ein Thema. Nächste Generation. Ja, Bernd Schneider mit den Kinofilmen. Fand ich auch interessant.
Die Koblenz-Filme, ja.
Ja, genau.
Wusste ich auch nicht. Die Entstehungsgeschichte kannte ich nicht, muss ich sagen. Ich habe auch noch keinen gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Die Begeisterung, mit der diese Filme entstehen. Dann Markus Dietze, mal hinter die Theaterfassade sozusagen blicken. Ich hatte da schon im Vorfeld viele Einblicke bekommen können, wie du auch vorhin erzählt hast, Manu. Durch das Digitale hat da viel stattgefunden. Aber da nochmal mit Markus Dietze als Intendanten zu sprechen, war auch sehr interessant.
Die haben da auch ganz spannende Projekte jetzt am Theater, die sehr zukunftsweisend sind. Ich hatte vor kurzem mit jemandem zu tun, der auch an der Uni ist, aber auch fürs Theater viel arbeitet im Bereich Virtual Reality. Mhm. Und dann gibt es demnächst, ich weiß nicht, ob man das schon verraten kann, deswegen sage ich es jetzt mal nicht, aber da gibt es demnächst ganz spannende Formate. Ja, da ist der Markus Dietze, glaube ich, jemand, der da sehr offen ist für diese modernen Sachen.
Ja, das denke ich auch. Mhm. Ja, Peter Joppich, da können wir vielleicht nachher noch etwas dazu sagen. Aber klar, und da haben ja auch schon im Vorfeld Leute gesagt, du, auf das Gespräch freue ich mich. Ja, vor allem diejenigen, die ihn schon kennenlernen konnten, wo auch immer. Durch andere Formate, durch Veranstaltungen hier im TZK zum Beispiel. Dann Bettina Hambuch mit ihrem Koblenz-Projekt. Auch eine tolle Sache, was es hier so gibt.
Ist das Sehnsuchtsorte oder wie heißt das Projekt? Aber in dem Podcast ging es, glaube ich, auch viel um Beziehungen, ne? Um ihre...
Auch um ihren Lebensentwurf, ja. Und die Tatsache, dass sie jetzt das Gefühl hat, auch da angekommen zu sein, wo sie mal hin wollte und so zufrieden ist mit ihrem Leben. Ja, das muss man auch erstmal so behaupten. Das
war sehr
können.
Persönlich, ja.
Ja, ja. Mhm. Steffi Erlinghagen, haben wir vorhin gesagt, haben wir ja zusammen aufgezeichnet. Und das passt auch zu der großen Aktion, die wir dieses Jahr
genau, gemacht da kommt der Steffi. Ne? Mhm. Ich saß mit Steffi vor einigen Monaten zusammen und dann kam er auf den Podcast und dann sagte sie, dass sie ein großer Fan ist und dass sie schon mal eine Aktion hatte mit Berliner Podcastern, weil die AWK hat ja überall in der Bundesrepublik Werbeflächen. Und dann hat sie uns vorgeschlagen, das fand ich super, auch mal eine Plakataktion hier in Koblenz zu machen. und hat da auch mit in der Ideenfindung, wie wir das dann umsetzen, wie wir die Plakate, wir hatten insgesamt 100 Plakate in 3 Wellen, wie wir die am besten einsetzen. Das war sehr zielführend und eigentlich ja ein bisschen anachronistisch. Du machst mit einem analogen Medium, machst du Werbung für einen Podcast und die Zielgruppe ist jetzt nicht zwingend eine, die sich komplett überschneidet, aber du hast eben bei der Plakatkampagne, da kriegst du eigentlich alle. So. Dann haben wir uns überlegt, wie setzen wir denn die Plakate ein, um vielleicht den Leuten, die uns nicht kennen, zu sagen, dass wir spannende Gäste haben. Und dann brauchst du natürlich vielleicht auch die Gäste, die die größte Bekanntheit in Koblenz haben. Das war dann der Thomas Anders, das war dann der Peter Joppich und das war eben auch der Rainer Zufall. Auch das haben wir eben bei dir gar nicht gestreift. Das war auch für mich ein Podcast-Highlight, mal irgendwie den Menschen dahinter, hinter dieser Hehl-Figur, ja, der stilprägend wirklich teilweise für Kleinkunst und Comedy in Koblenz ist, zu merken, dass er privat ganz anders ist als die Figur, die er da verkörpert. Und das wissen viele gar nicht. Also das wurde, glaube ich, sehr schön deutlich in diesem Podcast.
Ja. Auch die Entwicklung, also die ganze Geschichte, ja. Total interessant.
Da bist du echt zur Hochform aufgelaufen, was die Gesprächsführung da anging. Das war klasse.
Jetzt wird er jetzt, ganz rot. Jetzt gerade nicht.
Ganz rot wird er.
Nein, das war auf jeden Fall in Ordnung. Da war so zwischendurch, also ich ertappe mich ja dann selber immer so beim Reden, du bist dann vorbereitet. Also ich weiß nicht, wie das euch manchmal geht. Man hat sich ungefähr so Themenbereiche, die man abdecken will und man driftet, also ich drifte ganz oft von meinem eigenen Papier ab, was erstmal gut ist, weil dann weiß man, man hat irgendeinen Gesprächsfluss, der da ist. Und dann kommt man an einen Punkt, an dem man nicht mehr weiter weiß, wo man dann auf einmal so aus seinem eigenen Faden raus ist. Und den hatte ich mal ganz kurz, man hat es, glaube ich, nicht gemerkt, aber den hatte ich bei Rainer Kroth, dass ich wusste, oh, okay, wie kommst denn du hier überhaupt zu einem Ende? Weil man hätte bei ihm auch noch locker eine Stunde reden können. Und wir haben uns sogar noch vor der Tür unterhalten und haben wir beide gesagt, ach Mist, das hätten wir auch noch mit reinnehmen müssen und das hätten wir mit reinnehmen müssen. Wie bei dir damals mit Bertie Hahn, das hätte ja auch locker noch mal eine Stunde länger dauern können. Ne? Also das
ist gut, dass du das ansprichst, weil das würde ich heute ganz anders machen. Das war, glaube ich, der zweite Podcast, den ich überhaupt erst aufgezeichnet hatte. Und da hatte ich auch ein bisschen Respekt, obwohl ich den Berti persönlich gut kenne, da so seinen Lebensweg vernünftig nachzeichnen zu können. Und ich war zu starr in meinem Fragenkorsett. Ich hatte mir sehr viel zurechtgelegt im Vorfeld. Und der Berti hatte dann mit Antworten am Anfang schon Dinge vorweggenommen, die ich eigentlich viel später fragen wollte. Und da kam ich ziemlich ins Schleudern mit. Ne? Also der Podcast, ich glaube, den würde ich gerne, mit Berti müssen wir sowieso nochmal was machen, weil der ist ja nun mal auch einer der Hauptbetroffenen der Pandemie letzten Endes und so eine prägende Figur hier. Gerade war er wohl offensichtlich wieder in seinem Lieblingsland Südafrika. Brasilien, der ist ja so ein riesen Brasilien-Fan und da geht er auf, aber ich glaube, der ist auch durch ein tiefes Tal gegangen und noch ist das ja noch nicht zu Ende, ne? Also das wird noch eine Herausforderung sein und da ist nicht viel an Hilfe oder sowas vom Staat, ja, also das geht schon an die Substanz, ne?
Ja.
Aber was ich in dieser ganzen Projektgeschichte rund um die Plakate toll fand, war unsere Zusammenarbeit und da kommt Holger ins Spiel. Noch bist du nicht eingeschlafen, Holger?
Nein, noch ganz wach.
Ja, prima und du hast uns da auch sehr weitergeholfen. Ich habe das total genossen, das war also eine Kombination aus unseren Teams sozusagen, ne?
Naja, aus den Ressourcen und Assets, die wir auch aus unseren anderen unternehmerischen Aktivitäten mitbringen, ne? So. Das fließt ja immer mit ein irgendwo. Ne? Ja. Manus Fotografie, bei dir Thema Digitalisierung, Kreativität, auch Gerold, ne, an der Stelle. Tausend Dank für den genialen Slogan, den er zu Thomas Anders kreiert hat. Ja?
Ja.
Für das Plakat.
Zu den Plakaten habe ich auch noch ein Erlebnis gehabt. Und zwar habe ich auf einmal die Rund-ums-Eck-Plakate bei einer Freundin meiner Mutter im WhatsApp-Status entdeckt. Und dann habe ich sie angeschrieben, habe gesagt, dass ich da auch in dem Projekt mit dabei wäre und es gäbe halt auch noch ein paar andere Motive und so. Und hat sie gesagt, dass sie die Plakate total toll findet und ich ihr bitte nichts verraten soll. Sie möchte die weiteren Motive einfach entdecken. Klasse. Also sie war praktisch zu so einer Plakatsammlerin geworden. Ja. Und es war auch total spannend, dass es dann da so wahrgenommen wurde. Ne? Die wusste also gar nichts davon, von dem Podcast im Grunde und hat den dadurch entdeckt und hat auch gesagt, auch die Sprüche und so da drauf, das wäre so toll und die würden toll aussehen. Und sie war total begeistert.
Also ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen, zu Thomas Anders und einem Podcast zu Texten Modern Talking nur anders. Das war Kracher.
Ja, das ist Gerold.
Das ist Kracher. Das
generell waren die Plakate ja alle irgendwie ein Eyecatcher. Also gerade auch zu dem Zeitpunkt, wenn
wegen deiner Fotos auch. Ja.
Nein, nicht nur deswegen. Aber das, ne, also die Welle begann ja mit Blabla. Bla.
Ja.
Und allein das Visuelle, wenn man das verglichen hat mit Plakaten, die ansonsten zu diesem Zeitpunkt in Koblenz hingen, ja, also ob das jetzt 300 Meter weiter ist, Aldi Süd oder Stützstrümpfe von XY, und dann war aber auf einmal so dieses Schwarze mit dem grellen Gelb und dem weißen Schriftzug.
Schön fand ich auch, dass unsere Blabla-Kampagne parallel war zu der Hochzeit des Bundestagswahlkampfes. Ne?
Ja.
Da war ja wirklich nur Blabla auf den Plakaten.
Ja, ja. Also das war schon ganz schön. Und dass Leute, also mir ging das zum Beispiel oft so, dass mich Leute auf diese Plakate angesprochen haben, aber den Bezug noch gar nicht so festgestellt haben und man erstmal sich mit denen einfach mal so unterhalten hat, ohne zu sagen, dass man da selbst mit involviert ist. Und ob die, um mal zu gucken, haben die denn verstanden, dass es da um einen Podcast geht oder was steckt überhaupt dahinter, dass sich Leute wirklich Gedanken darüber gemacht haben, was ist denn das jetzt? Was kommt da? Also das war schon ganz spannend.
Schön war auch immer die Aussage, ihr macht jetzt da Riesenwerbung und das kostet ja sicher Geld. Ich meine, muss man dazu sagen, die AWK hat uns stark unterstützt. Ein bisschen Geld hat es trotzdem gekostet, logischerweise, weil es gibt ja auch Druckkosten, Klebekosten und so weiter. Die mussten wir schon auch bezahlen. Und dann kommt immer die Frage, so fassungslos, ja, warum macht ihr das? Ihr verdient doch kein Geld damit. Und ich sage dann immer gerne, A, weil es Spaß macht und B, weil es einen auch in der Wahrnehmung in eine ganz andere Dimension bringt. Ist einfach so, ja. Also heutzutage ist Personal Branding, wenn du als Unternehmer tätig bist, unheimlich wichtig. Aus diesem Grund machen wir ja auch alle auf den Social-Kanälen wahrscheinlich weit mehr, als man sonst machen würde, wenn man es nur privat macht. Und aus meiner Sicht hat sich das mehr als bezahlt gemacht,
ja. Ja, also ich weiß nicht, wie das euch so geht, aber wir, also für mein Empfinden, bauen wir quasi unsere eigene Bubble gerade auf. Also auch alle Gesprächsgäste, die da waren, das ist ein Netzwerk mittlerweile unter sich.
Das ist so, das stimmt.
Und das finde ich ganz toll, weil es halt total bunt ist. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, also auch diese gegenseitige Identifikation, die jetzt stattfindet. Ich nehme jetzt zum Beispiel nochmal die Bestatterin Linda, die ein ganz großer Fan von Thomas Anders ist. Aber ich war jetzt im selben Podcast wie Thomas Anders. Ja, und das ist so, daraus bildet sich so eine kleine Gemeinschaft, so eine Verschworene, die natürlich mit jeder Episode wächst. Aber dieses Gefühl, dass wir dafür verantwortlich sind, dass Leute zueinander finden und dass hier so ein Projekt entsteht, was einfach alle mitnimmt, finde ich ganz toll.
Ja, bin komplett bei dir. Es hat sich auch ergeben, dass sich einige Gäste miteinander angefreundet haben.
Ich merke allerdings auch immer, dass es immer noch schwierig ist, manche Leute, die so sich gar nicht so oft sowas einlassen möchten, trotzdem daran zu führen. Ja? Weil Podcast ist, glaube ich, nach wie vor, ich will nicht sagen ein Nischenthema, das ist es nicht mehr, aber es ist schon was für eine spitze Zielgruppe. Aber diese Zielgruppe ist halt besonders interessant, weil sie sich, also das sind aus meiner Sicht so ein bisschen die Meinungsführer und die, wenn wir sagen, digitale Elite ist zu viel gesagt, aber es sind Leute, die halt wahnsinnig an Inhalten interessiert sind, an Personen interessiert sind. Und es gibt ja auch viele Podcasts, die im beruflichen Bereich super funktionieren, weil man halt eben alle Aspekte, die es so gibt, da wunderbar so abbilden kann.
Also mir geht es beim Podcast immer darum oder mir gefällt dabei, dass man sich in eine andere Welt mitnehmen lassen kann, wo man vorher vielleicht gar keinen Einblick hatte und dann mitbekommt, wow, was alles hier vielleicht auch in der Umgebung so ist, wo ich vorher gar nichts von wusste. Und das ist einfach toll, wenn man sich mal drauf einlässt und wirklich mal sagt, ich höre auch mal ein Thema, was mich im ersten Augenblick vielleicht nicht angesprochen hätte, aber einfach mal anzuhören, auch wenn es eine Stunde dauert oder so. Mhm. Das ist das Tolle, finde ich.
Vor allen Dingen ist es ja so, dadurch, dass ja nun mal der Podcast den Menschenbezug hat, haben hier die Zuhörer ja auch die Möglichkeit, bei Menschen auch mal ins Private mit Glück reinhören zu können. Also völlig unerwartet zum Beispiel in deiner Folge mit Herrn Nester.
Matthias Nester von der Sparkasse.
Genau. Mhm. Wie er dann erzählt hat, wie er dann seine Frau kennengelernt hat und sich mit dem Karnevalslied gut auseinandersetzen wollte. Ob das jetzt im Umgang mit seinen Angestellten jetzt nachträglich vorteilig oder nachteilig war, weiß ich nicht. Aber das sind doch genau diese Momente, die es dann spannend macht für den Zuhörer, der dann, und wenn es nur eine Kleinigkeit war, die man vielleicht nicht über den Gast kannte.
Das sind die sogenannten Küchenzurufmomente, ne? Die einfach hängen bleiben. Oder dann hast du eigentlich schon gewusst, der Matthias Nester musste von seiner Frau auferlegt Karnevalslieder auswendig lernen und dann auf Autofahrten vorsingen. Das fand ich so schön.
Ich fand die Folge auch klasse, muss ich sagen.
Ja. Nein, der Matthias Nester ist eigentlich jemand, wenn man an der Außenwahrnehmung orientiert, eher jemand, der kommt eher steif rüber, ne? Also der spielt auch im Vorstand der Sparkasse eher so ein bisschen den etwas strengeren, zurückgenommeneren Part. Er hat ja auch noch einen anderen Vorstand, der sehr jovial ist. Und das passt, glaube ich, im Tandem ganz gut. Aber der Mensch dahinter ist dann doch ein anderer und er ist auch weit progressiver in seinem Denken, als man das erwarten würde, ne? In so einem konservativen Job. Das fand ich sehr spannend, ja.
Auf diese Weise werden Persönlichkeiten ja auch zugänglicher.
Ja. Weil auch einfach mal Zeit da ist, dass die Leute erzählen dürfen. Es wird nicht irgendwie auch zusammengeschnitten, sondern derjenige kann einfach mal auserzählen. Das macht auch was aus.
Ja, so. Aber das ist auch so etwas, was erstaunlich gut funktioniert mittlerweile, dass man mit seinem Gesprächsgast sofort auf Augenhöhe ist. Ja, also man hat nicht dieses Gefühl, also natürlich, man hat den Respekt gegenüber dem Gesprächspartner, aber jetzt nicht, also ich sag mal, ein kleiner Podcast, jetzt kommt XY mit der Position. Man ist, ich weiß nicht, ob es uns deswegen gelingt, weil wir direkt eine recht vertraute Stimmung erzeugen können, aber es ist direkt ein Gespräch auf Augenhöhe bislang und das finde ich auch ganz spannend zu beobachten, wie das mit jeder Podcast-Folge, die wir hochziehen, immer besser wird.
Ja, das hat was mit dem Standing zu tun, das ist mittlerweile einfach da. Also wir werden als professionell wahrgenommen und das sind wir ja, denke ich, auch. Und du merkst einfach eine gewisse Wertschätzung auch. Ich würde mal behaupten, wir kriegen mittlerweile auch fast jeden Gast, den wir möchten. Ne? Also es sei denn, jemand hat da überhaupt kein Interesse, öffentlich aufzutreten. Aber es scheitert nicht mehr daran, dass es heißt, was ist das irgendwie für eine Popelgeschichte oder sowas, sondern wir sind relevant geworden. Ja. Ja? So.
Es ist ja eher so, dass wir dann in der unangenehmen Situation sind, auch mal jemanden, der unbedingt in unseren Podcast möchte, sagen müssen.
Ja, das ist vielleicht auch eine Botschaft nach draußen, die sollten wir ruhig mal klar formulieren. Wir mögen es nicht so gerne, wenn sich jemand selbst bewirbt. Also wir haben einfach lieber die Auswahl von uns aus oder lassen vielleicht uns jemand empfehlen. Aber wenn sich jemand so, wenn du merkst, dass sich jemand stark aus auch finanziellem Interesse, ja, also weil er das als PR im Wesentlichen für sich selbst und sein Unternehmen betrachtet, dann aufdrängt, würde ich sagen, ist manchmal vielleicht falsch, aber wenn das die Motivation ist, dann möchte ich nicht so gerne, ehrlich gesagt.
Ja.
Das ist auch gar nicht der Zweck des Podcasts. Mir wird halt auch viel zu sehr in den letzten Jahren jedes Medium zu stark aus der Werbebrille betrachtet. Und das ist ein Stück weit auch das Problem, dass natürlich jedes Medium, das Geld verdienen muss, auch unter diesem Erlösdruck steht und viele Kunden im Sinne von Werbekunden stellen natürlich hohe Forderungen und wollen immer besonders gut dargestellt sein. Und das ist, merkt aber auch der Rezipient, der Leser, der Hörer, dass das nicht ehrlich ist. Ja, das ist ein Zerrbild und das nutzt am Ende auch niemandem. Ja, das wird ja nicht mehr wahrgenommen und ernst genommen, sondern Viele sagen ja dann, ja, ist ja eh nur gekauft oder sowas, aber ja, uns kannst du nicht kaufen. Und das ist das Schöne, deswegen würde ich den Podcast auch nach wie vor nicht monetarisieren wollen, zumindest nicht unseren Hauptpodcast. Vielleicht gibt es ja demnächst noch weitere, man weiß es ja nicht. Ja? Und dafür ist er mir zu wertvoll. Ja? Weil die Glaubwürdigkeit, die verlierst du in dem Moment, in dem du einfach ja, bezahlte Dinge anbietest. Ja?
Ja, jetzt könnte man sagen, ja, aber in euren Folgen kommen ja schon Dinge vor, die letztendlich Werbung sind oder Werbung bedeuten können, aber man kommt ja nicht komplett drum herum. Auch wenn es einem nur um die Menschen geht, um den Gast. Klar. Es spielt natürlich sein beruflicher Hintergrund eine große Rolle. Ne?
Logisch. Ich hatte gestern den Martin Fuchs von Pepe Express unter anderem. Und klar, bleibt es nicht aus, dass man über seine unternehmerischen Aktivitäten spricht und dann erklärt er sein Geschäftsmodell. Und es wird sicherlich nicht vom Nachteil sein, aber das ist nicht mein Problem. Also ich gucke da ganz nüchtern drauf und würde da auch nur was sozusagen loben oder empfehlen, wenn ich persönlich davon überzeugt bin, dass das eine gute Leistung ist.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind am Ende unserer Episode angelangt. Wir wünschen alle, wie wir hier sitzen, euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt vor allen Dingen gesund und zufrieden und macht was Schönes aus 2022.
Und bleibt uns gewogen. Hört uns weiter zu.
Wir freuen uns.
Ich auch.
Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.